Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich dusche überwiegend kalt. Insofern kann ich vielen Menschen empfehlen, man ist auch frisch morgens, wenn man kalt duscht.
Bei Energiesparen ist ein enorm wichtiger Punkt. Da ist deutlich mehr drin.
Dann ist wirklich der Tipp, auch von unserer Bundesregierung, etwas kürzer zu duschen oder eben einen Sparduschkopf einzusetzen, wirklich sehr sinnvoll.
Ich glaube, es geht darum, den inneren Schweinehund oder den eigenen blinden Fleck zu überwinden. Also ich habe auch eine Gasheizung. Fragen Sie mich nicht, weil mein letzter hydraulischer Abgleich war.
Gut, fragen wir nicht. Ich habe nämlich auch eine Gasheizung und hatte bis vor kurzem von einem hydraulischen Abgleich, ehrlich gesagt, noch nie was gehört. Aber unabhängig davon, die Message ist angekommen. Wir sollen alle Energie sparen, wo es geht, vor allem natürlich Gas. Ich muss zugeben, ich gehöre zur Fraktion Extremfrostbeule. Ich finde Kaltduschen ganz schrecklich und unter 22 Grad ist mir grundsätzlich kalt. Deswegen habe ich vor dem Winter auch wirklich ein bisschen Angst. Die Bundesregierung setzt bisher noch auf Freiwilligkeit, was das Sparen angeht. Spanien macht das anders. Da gibt es jetzt gesetzliche Vorgaben, wie kalt zum Beispiel die Klimaanlage in öffentlichen Einrichtungen sein darf. Und Umweltverbände sagen, Deutschland sollte das genauso machen. Es braucht solche klaren gesetzlichen Vorgaben. Also, kann oder muss sich Deutschland von Spanien da was abgucken? Darüber spreche ich gleich mit der Spanien-Korrespondentin Franka Welz und mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Und wir gucken in den Libanon. Heute, genau vor 2 Jahren, gab es da diese riesige Explosion im Hafen mit über 200 Todesopfern. Und diese Katastrophe hat auch die politische und wirtschaftliche Krise im Libanon nochmal ordentlich verstärkt. Das sind die Themen heute in der Tag am 4. August. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Ein kleiner Funken hat vor genau 2 Jahren zu einer riesigen Katastrophe geführt. Fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut sind explodiert. Und das war so heftig, dass man das sogar auf Zypern noch gespürt hat. Danach gab es dann Massenproteste und die Regierung ist zurückgetreten. Thilo Spanhill ist Korrespondent und jetzt gerade in Beirut und kann uns erklären, wie die Situation heute, 2 Jahre später, im Libanon ist. Hi Thilo.
Hallo.
Wie viel sieht man da noch von dieser Explosion? Also wie groß ist da noch die Zerstörung?
Also in Beirut sieht man immer noch sehr, sehr viel an von der Explosion. Ich war gestern noch mal unten am Hafen und es ist so ein bisschen so eine gespaltene Realität. Auf der einen Seite sieht man immer noch gerade am Hafen, also da, wo die Explosion wirklich stattgefunden hat, sehr, sehr viele Trümmerteile, die noch nicht weggeräumt wurden, auch 2 Jahre später. Bei der Explosion wurden ja vor allem auch viele umliegende Häuser schwer beschädigt. Die Hälfte davon ist, würde ich sagen, gut renoviert und es sieht so aus, als wäre nie etwas passiert. Da sieht man, dass diejenigen Geld aus dem Ausland bekommen haben. Die anderen, wo jetzt immer noch die Fenster fehlen, wo es aussieht, wie als hätte es Krieg gegeben, haben kein Geld aus dem Ausland bekommen. Die konnten ihre Häuser nicht wieder aufbauen. Vor allem liegt das auch daran, dass die libanesische Regierung kaum Geld gegeben hat, wieder aufbauen zu können überhaupt.
Okay, du sagst, die Regierung hat kein Geld gegeben. Jetzt ist ja, nachdem diese Explosion stattgefunden hat, glaube ich, die Regierung zurückgetreten. Gab es abgesehen davon irgendwelche Konsequenzen schon? Also hat da eine Aufklärung stattgefunden und es wurden Leute zur Verantwortung gezogen?
Nee, leider überhaupt nicht. Die Aufklärung steckt total fest. Kurz nach dieser Explosion wurde damals versprochen, innerhalb von Tagen aufzuklären und Schuldige zu finden. 2 Jahre später ist immer noch nichts passiert. Man hat immer noch keine Verantwortlichen irgendwie festgesetzt. Das liegt auch daran, dass die libanesische Regierung oder die libanesische politische Elite komplett dicht hält. Also der Ermittlungsrichter, der das eigentlich ermitteln sollte, der hat immer wieder verantwortliche Politiker, Minister vor Gericht zitiert. Die sind aber nicht erschienen, weil die Politiker und Politikerinnen darauf gepocht haben, immun zu sein und man sie gar nicht befragen dürfe. Und deswegen kommt das eben nicht voran und steht eigentlich seit Ende letzten Jahres stehen die Ermittlungen fest.
Also die Politiker haben da gar kein Interesse dran quasi?
Nee, die haben überhaupt kein Interesse daran. Und das ist auch interessant zu sehen, weil eigentlich ist sich die politische Elite hier im Libanon über nichts einig, gar nichts. Deswegen geht es eben auch wirtschaftlich und finanziell in diesem Land überhaupt nicht voran. Es gibt keine Reformen, aber anscheinend ist man sich da einig in dem Punkt, dass man keine Aussage treffen möchte.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass der Libanon ja allgemein in einer super schwierigen politischen und auch wirtschaftlichen Lage ist. Also Wahnsinnsinflation, große Armut. Hängt das auch irgendwie mit dieser Explosion vor 2 Jahren zusammen oder ist dieser wirtschaftliche Verfall sozusagen völlig unabhängig davon und hat andere Gründe?
Also der wirtschaftliche Zerfall hat eigentlich 2019 begonnen. Diese Explosion hat aber natürlich nochmal ganz massiv dazu beigetragen. 4 von 5 Libanesen und Libanesinnen leben unter der Armutsgrenze. Die können sich sowieso kaum etwas leisten. Dazu kommt, dass wir hier eine Inflation von 250% haben etwa. In Deutschland berichten wir schon darüber, wenn wir 7,5% haben. Es ist also ein Land voller Millionäre, wo sich kaum jemand was leisten kann. Wirtschaftlich ist es hier also um sehr, sehr, sehr schlecht bestellt. Viele Menschen können sich kaum etwas leisten. Nicht mal das Brot, wovon es auch so immer weniger gibt, können sie sich kaum noch leisten.
Also das heißt, da herrscht jetzt quasi eine richtige Hungersnot?
Noch ist es nicht so weit, aber es sieht nicht gut aus. Also die Bäckereien haben ja auch wegen des Ukraine-Kriegs immer weniger Weizen zur Verfügung, immer weniger Mehl zur Verfügung. Oft backen die Bäckereien erst gar nicht. Aber wenn es dann mal Brot gibt, dann bilden sich auf jeden Fall lange Schlangen vor den Bäckereien. Und dann kommt es auch mal immer wieder zu Rangeleien um Brot. Hm. Aber noch verhungert niemand, aber wie es weitergeht, weiß niemand.
Ich erinnere mich noch, dass der Libanon oder auf jeden Fall Beirut früher mal so das kulturelle, moderne Zentrum im Nahen Osten war, wo auch die Leute aus der Region immer zum Partymachen hingefahren sind. Ist das jetzt quasi alles weg? Also ist der Libanon nicht mehr dieses Land von vor 10 Jahren?
Also der Libanon hat sich doll verändert und ist bestimmt nicht mehr das gleiche Land, wie es vor 10 Jahren war. Aber gerade hier in Beirut, ich sitze hier gerade und arbeite hier und gehe hier jeden Tag raus. Das ist total komisch. Ich habe in Deutschland noch nirgendwo einen Ort gesehen, wo es so viele Luxuskarossen und so viele dicke SUVs auf einem Fleck gab. Es gibt hier einfach Menschen, die haben sehr viel Geld, die haben ihr Geld in Dollar angelegt, die bekommen ihr Geld aus dem Ausland, die sind von dieser Wirtschafts- und Finanzkrise fast überhaupt nicht beeinflusst, und Libanesen und Libanesinnen, die ihr ganzes Leben lang gespart haben, die haben eben gar keine Ersparnisse mehr, deren Ersparnisse sind einfach über Nacht, haben sich praktisch in Luft aufgelöst, und deswegen herrschen hier so zwei Realitäten nebeneinander. Das ist ganz, ganz komisch. Also auf der einen Seite gibt es eben dieses Nachtleben noch. Es gibt noch Cafés, wo Leute draußen sitzen, und Clubs und Bars. Aber auf der anderen Seite geht es einem großen Teil der Gesellschaft hier sehr, sehr schlecht.
Und woran liegt das, dass die Politik diese Probleme überhaupt nicht in den Griff kriegt? Wollen die nicht? Können die nicht? Haben die darauf gar keinen Einfluss?
Ja, dafür müsste es Reformen geben. Und im Libanon ist es so, dass jede religiöse Strömung einen bestimmten Anteil an der Regierung haben muss. Also jeder darf einen Posten bestimmen, einen Minister bestimmen, einen Staatspräsidenten bestimmen. Und für Reformen müsste man das eben aufgeben. Man müsste dieses System aufweichen. Aber keiner möchte natürlich für seine Community etwas hergeben, versucht daran festzuhalten, was alt bewährt ist. Und deswegen kommt es eben zu keinen Reformen, deswegen geht es hier nicht voran. Also das ist unter anderem ein Problem.
Jetzt gab es ja im Mai Parlamentswahlen. Das heißt, so wie du jetzt klingst, siehst du da keine Chance, dass aus diesen Wahlen irgendwie jetzt mal eine Regierung entsteht, die wirklich was macht gegen die Probleme, dass da politisch was vorwärts geht.
Ja, genau. Also diese Regierung, wir haben ja im Libanon auch nur eine administrative Regierung. Also so richtig komplett am Start ist die auch noch nicht ganz. Und man muss zum Beispiel auch sagen, wenn wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurückkehren, es gibt viele Politiker und Politikerinnen, die eigentlich in der Verantwortung stehen, was diese Explosion im Beiruter Hafen angeht. Aber selbst die wurden wiedergewählt, selbst die sitzen jetzt wieder im Parlament. Ja, also da zur Rechenschaft gezogen wurde da keiner, und so richtig lässt es mich nicht hoffen, dass es irgendwie vorangeht hier.
Thilo, danke dir, dass du uns das geschildert hast, und ganz viele Grüße nach Beirut.
Danke auch.
Hallo.
Hallo, Franka, guten Tag.
Hallo Franka, hallo. Ach, Georg, habe ich auch schon gehört. Perfekt, funktioniert
genau,
alles.
Genau, ich bin auch da, hallo.
Franka Welz ist ARD-Korrespondentin in Spanien, und dort werden bestimmte Energiesparmaßnahmen künftig per Gesetz vorgeschrieben, zum Beispiel die Temperatur von Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden. Und weil jetzt mehrere Umweltverbände gefordert haben, dass Deutschland sich daran mal ein Beispiel nehmen sollte, haben wir Franka zugeschaltet und Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion, und wir wollen jetzt mal gucken, ob Spanien da wirklich wirklich ein Vorbild sein kann für Deutschland. Franka, vielleicht erklärst du noch mal kurz, welche Maßnahmen die spanische Regierung da jetzt beschlossen hat, damit wir wissen, worüber wir reden.
Ja, das ist ja immer hilfreich. Also zum einen geht es da um Mindest- und Höchsttemperaturen, was Kühlung und Heizung betrifft, also in allen Gebäuden des öffentlichen Sektors, aber auch in Kaufhäusern, Kinos, Kongresszentren, Bahnhöfen, Flughäfen und so weiter, darf nach diesem Erlass jetzt im Sommer nur noch bis 27 Grad heruntergekühlt werden und im Winter nicht mehr als bis 19 Grad beheizt. Das gilt übrigens auch für Hotels, allerdings nur in den öffentlichen Bereichen, also in den Zimmern. Das gilt als die Privatsphäre, da kann man nach wie vor verfahren, wie man möchte. Geschäfte und Betriebe, die müssen bis Ende September nachrüsten, wenn sie keine automatischen Schließvorrichtungen haben, damit Türen immer zu sind und keine gekühlte oder beheizte Luft entweichen kann. Man kennt das ja manchmal aus der Fußgängerzone, wenn man an Läden vorbeigeht und dann kommt so ein Eiseshauch da rausgeweht. Das möchte man jetzt hier auch abstellen. Außerdem sollen ab 22 Uhr einige Lichter ausgehen, also nicht genutzte Büroräume, Schaufenster und Denkmäler nicht mehr beleuchtet werden dürfen. Das Ganze soll gelten dann ab dem 10. August und bis zum 1. November kommenden Jahres in Kraft bleiben. Mhm. Außerdem, und das ist vielleicht nicht so spektakulär, aber ich halte das persönlich für sehr wichtig, die Energieeffizienz bei bestimmten Gebäuden soll zum Beispiel zügig überprüft werden. Also da gibt es hier, glaube ich, sehr viel Potenzial. Das könnte man durchaus noch breiter ausrollen.
Und wird das von den Leuten, also jetzt nicht die Energieeffizienz der Häuser, aber die anderen Sachen, wird das von den Leuten als große Zumutung wahrgenommen? Also gibt es da auch Protest oder ziehen da im Grunde alle mit?
Ja, also Protest, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh, da muss man jetzt noch mal gucken. Aber das ist schon einigermaßen umstritten. Zum einen, weil zum Beispiel einige der autonomen Gemeinschaften und örtlichen Verwaltungen sich fragen, wie das eigentlich konkret mit Umsetzung und Kontrolle, also ob diese Vorgaben auch wirklich eingehalten werden sollen, funktionieren soll. Also Madrid, Andalusien und Galizien zum Beispiel haben schon gesagt, das müssen wir uns noch mal angucken, ob das überhaupt geht. Die sind allerdings auch alle von der konservativen Volkspartei regiert. Also das ist ja die größte Oppositionspartei hier, das darf man auch nicht vergessen, weil ja auch Bußgelder Teil des Pakets sind. Die fangen an bei 60.000 Euro und gehen bis 100 Millionen Euro. Unternehmen sind sauer, weil sie jetzt halt Geld in die Hand nehmen sollen, um zum Beispiel die Türen nachzurüsten. Aber da hat die Regierung zwar gesagt, naja, hier und in anderen Fällen, wir haben hier 100 Millionen Euro, mit denen unterstützen wir schon. Und dann fragen sich andere, auch ganz normale Leute, ob diese 27 Grad als Kühluntergrenze eigentlich realistisch sind. Also weil es ja auch nochmal einen Unterschied macht, ob man bei 27 Grad im Büro vor sich hin dünstet oder tatsächlich körperliche Arbeit verrichten muss. Man muss dazu aber auch sagen, es gibt auch Ausnahmen, also zum Beispiel in Schulen und Krankenhäusern, bei Friseuren, aber auch in Zügen und Flugzeugen oder Restaurantküchen, da müssen diese Grenzen dann nicht eingehalten werden.
Georg, wenn du das jetzt hörst, in Deutschland sind das ja bisher vor allem Appelle zum Energiesparen an die Unternehmen, an die normalen Haushalte, also bisher setzt man da eher auf Freiwilligkeit. Was glaubst du, was bringt mehr? Der Weg, den die Spanier jetzt gehen mit gesetzlichen Vorgaben oder kann das auch mit Eigenverantwortung klappen?
Ich glaube, dass der Weg der Spanier mit gesetzlichen Vorgaben ein Stückchen weiter geht. Und wenn wir beim Sparen Erfolg haben wollen, dann sollten wir schon so weit gehen, wie es möglich ist. Und Vorgaben zum Beispiel für die Raumtemperatur würden einiges bringen und Vorgaben für die Beleuchtung öffentlicher Gebäude würden wahrscheinlich in der Energieeffizienz und Energieeinsparung nicht so viel bringen, aber die würden was bringen sozusagen als Signal. Ich meine, dass da Deutschland durchaus auch mit verpflichtenden Vorgaben ein bisschen stärker vorangehen könnte. Es machen derzeit einzelne Gemeinden, einzelne Länder in Eigenverantwortung, zum Beispiel der Landtag von Sachsen hat für das Landtagsgebäude Energiesparvorgaben gemacht. Einzelne Orte kündigen an, ihre Beleuchtung, ihre Heizungen runterzudrehen auf Höchsttemperaturen. Wenn man das vereinheitlichen würde, würde da sicherlich mehr bei rumkommen.
Jetzt ist ja der Gasverbrauch im Vergleich zum letzten Jahr in Deutschland niedriger. Ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf. Ich glaube 14 oder sowas. Das sieht ja so aus, als wären da schon viele Leute bereit zu sparen. Reicht das noch nicht?
Ja. Nee, das reicht noch nicht. Also die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen sprach heute von 15% weniger Gasverbrauch im ersten Halbjahr. Das würde sogar der Vorgabe der Europäischen Union entsprechen für das Gesamtjahr. Aber da spielt auch das Wetter mit. Das Wetter war in diesem Jahr, im ersten Halbjahr verglichen mit dem letzten Jahr, relativ günstig zum Einsparen von Gas. Die erneuerbaren Energien haben deutlich mehr geliefert, weil es ein windstärkeres Halbjahr gewesen ist zum Beispiel. Es war sehr warm, sodass weniger geheizt worden ist. Also die 15%, die wir erreichen müssen, reichen noch nicht. Und nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sollten wir auch noch ein Stück weit mehr sparen. Und da ist meiner Meinung nach noch lange nicht alles ausgeschöpft. Ich würde auch den Blick ein bisschen erweitern, weg von verpflichtenden Vorgaben hin zum Beispiel zu einer finanziellen Förderung des Energiesparens. Man könnte zum Beispiel eine Prämie für den Minderverbrauch, also eine Prämie dafür, dass man weniger verbraucht, auszahlen. Das mindert die Energierechnung, ohne zur Verschwendung anzureizen. Also solche Ideen auch zur Förderung, die sind noch lange nicht ausgeschöpft.
Ich habe jetzt, nachdem Spanien das angekündigt hat, dieses Gesetz, ein paar Kommentare gelesen, die so den Tenor hatten. Im Grunde ist es auch ein Stück weit unfair, wenn jetzt Spanien sozusagen solidarisch mitspart für andere EU-Länder wie Deutschland, obwohl Spanien selber gar nicht so abhängig ist von russischem Gas wie jetzt Deutschland. Franka, ist das ein Blick, den die Menschen in Spanien haben auf andere Länder? Also, dass sie sagen, wir haben eigentlich gar keine Lust jetzt für Deutschland mitzusparen?
Also ich glaube, also nicht falsch verstehen, aber manchmal denke ich, das ist schon auch ein sehr deutsches Phänomen, so gerne ein bisschen angesäuert auf die anderen zu gucken. Aber man muss natürlich sagen, das war ja auch als in Brüssel die EU-Kommission damit kam, wir müssen jetzt diesen Notfallplan machen und wir müssen jetzt Vorgaben für die Mitgliedsländer machen, was die an Einsparungen haben müssen. Da hat die spanische Regierung ja als erste gesagt, ey Freunde, da machen wir nicht mit, also mit genau diesem Argument. Also wir sollen hier ein Problem lösen, was wir gar nicht verursacht haben. Und deshalb ist ja auch geschafft, dass sie nur im Grunde weniger als die Hälfte einsparen müssen. Also in Spanien ist die Vorgabe ja, den Gasverbrauch um 7% zu reduzieren und nicht um 15%. Aber andererseits ist die Grundhaltung hier schon auch die, weil man natürlich auch weiß, dass wenn zum Beispiel die größte Volkswirtschaft der EU, Deutschland, in eine tiefe Krise stürzt, dann reißt das alle mit und betrifft das auch alle. Also deshalb ist der Gedanke der Solidarität hier schon nicht ganz von der Hand zu weisen und auch nicht zu vernachlässigen, weil man einfach schon weiß, man sitzt gemeinsam mit den anderen in diesem Boot und wie gesagt, wenn einer ein richtiges Problem hat, dann bekommen das alle anderen auch.
Kann man denn die Einsparmaßnahmen überhaupt gut vergleichen? Also jetzt sind ja in Spanien und Deutschland auch die klimatischen Bedingungen noch mal ein bisschen unterschiedlich. Hier wird stärker über Heizungen diskutiert, in Spanien jetzt wahrscheinlich viel über Klimaanlagen, obwohl es hier auch gerade super heiß ist. Also muss man da vielleicht auch noch mal differenzieren zwischen Deutschland und Spanien, weil Frieren in Deutschland was ganz anderes bedeutet als in Spanien.
Ja, also wobei man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, Heizen ist hier schon wichtig, ne? Also je nachdem, wo im Land man ist. Also hier zum Beispiel bei mir in Madrid, da wird es im Winter durchaus knackig kalt, gerade nachts. Also ich habe bei der Wohnungssuche schon geguckt, dass ich hier auch eine vernünftige Gasheizung, ja, hat sich jetzt, das rechnet, zahlt sich gerade aus, nein, dass ich hier eine vernünftige Gasheizung habe, weil es hier wirklich nachts richtig, richtig kalt wird. Und gerade was so energetische Bauweise angeht und so, da gibt es hier bei vielen Häusern und Wohnungen wirklich Luft nach oben mit Blick darauf. Aber es ist eben wirklich so, dass viele Expertinnen und Experten sagen, also diese Einsparziele zu erreichen, ist im Winter doch einfacher als im Sommer, weil man hier halt wirklich gegen eine mörderische Hitze ankühlen muss. Und zwar nicht nur wenige Tage, sondern jetzt ja schon wieder, wir sind jetzt, glaube ich, in der dritten Woche, wo es immer wieder an die 40 Grad rangeht.
Na, in Deutschland ist es ein großes Thema, die Heizung. Clara Geiwitz, die Bauministerin, hat gesagt, staatlich verordnetes Frieren ist nicht sinnvoll, soll es nicht geben. Wie siehst du das, Georg? Also wären wirklich, wenn man jetzt die Heizung auf 19, 18 Grad im Winter runterstellt, bringt das überhaupt so viel?
Also ein Grad weniger heizen bringt ungefähr 6% an Einsparung von Gas oder der anderen Heizenergie, die man gerade nutzt, also Fernwärme oder was auch immer. Das ist eine ganze Menge. 18 oder 19 Grad ist natürlich schon ziemlich kühl. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wie weit man es wirklich runterkühlt. Was ich noch für einen wichtigen Aspekt halte, ist verstärkte Aufklärung darüber, wie man tatsächlich einspart. Man hat jetzt zum Beispiel eine riesige Nachfrage nach elektrischen Heizlüftern. Ein elektrischer Heizlüfter kaufen die Leute, weil sie Angst haben, dass plötzlich die Gasheizung kalt bleibt. Aber ein elektrischer Heizlüfter ist natürlich ein perfektes Rezept, um die Energierechnung nochmal zum Explodieren zu bringen, wenn die Gaspreise schon teuer genug geworden sind. Denn damit zu heizen ist nochmal viel teurer und es kann dann das Stromsystem überlasten. Also da ist Aufklärung angebracht, da ist Augenmaß angebracht und da kann möglicherweise auch die Zusicherung, okay, wir senken die Vorgaben zum Beispiel für Mietwohnungen um ein Grad, aber nicht um mehr, auch ein bisschen Aufregung aus der Debatte nehmen.
Passiert das in Spanien, Franka?
Nein, also das ist ja das Bemerkenswerte bisher zumindest. Wir müssen jetzt mal gucken, was nach der Sommerpause noch kommt. Da soll ja noch ein nächstes Paket dann vorgestellt werden. Aber das, was an Maßnahmen jetzt vorgestellt wurde, das richtet sich wirklich, also da fängt die Regierung buchstäblich bei sich selbst an. Also das geht wirklich auf den öffentlichen Sektor und lässt aber die Privatsphäre der Leute weitgehend in Ruhe. Aber hat natürlich, denke ich, den Hintergedanken, dass man damit auch einen gewissen pädagogischen Effekt erzielen möchte und sagt, guck mal, wir leben das vor und macht das bitte auch. Aber man geht den, also man geht bei den Leuten jetzt nicht ins Wohnzimmer sozusagen und sagt, das dürft ihr jetzt nur noch auf maximal 19 Grad beheizen oder diese 27 Grad runterkühlen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass viele Leute das dann auch von sich aus zu Hause machen, wenn sie denn überhaupt Klimaanlagen haben. Das ist ja hier auch noch so ein Punkt. Wir reden immer so darüber, als lebten hier alle Menschen in gleich vergleichbar ausgestatteten Unterkünften. Das ist ja nicht so. Also es gibt ja Leute, die weder richtig heizen noch richtig kühlen können und die also sowohl im Sommer als auch im Winter ein Problem haben. Das wird immer gerne ein bisschen vergessen.
Dieser öffentliche Sektor und auch die Wirtschaft, die werden jetzt in Deutschland noch nicht zu irgendwas gezwungen. Aber Georg, hast du einen Überblick, was da schon passiert? Also haben ganz viele Firmen jetzt und ganz viele öffentliche Einrichtungen beispielsweise schon Sparpläne und machen da was?
Ja, also in der Wirtschaft tut sich da eine ganze Menge. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat gefordert, zum Beispiel Umrüstungen zu erleichtern, wenn Unternehmen Gas durch Öl ersetzen wollen in ihren Anlagen, zum Beispiel zur Stromversorgung. Die Gasrechnungen gehen ja durch die Decke und es gibt die Forderung, zum Beispiel Gaseinsparungen durch solche Kontrakte, die Gassparen belohnen, stärker zu fördern. Aber ich glaube, jedes Unternehmen, das irgendwie überleben will, und das sind ja doch ziemlich alle, denkt derzeit darüber nach, wie kann ich die Energierechnung insgesamt verringern und wie kann ich speziell die Gasrechnung verringern. Und da ist möglicherweise einfach auch durch Beseitigung von Bürokratie, durch schnellere Genehmigung von Veränderungen noch was drin, dass man dieses Potenzial entfesseln kann. Und in den Städten und Gemeinden tut sich auch einiges, beispielsweise eben durch Absenkung von Temperaturen, durch Verzicht auf Beleuchtung und solche Dinge. Schwierig wird es dann, wenn Schwimmbäder weniger geheizt werden sollen oder auch schließen müssen. Und auch das wird man ja im Winter nicht ausschließen können.
Du hast vorhin, als wir uns verabredet haben, gesagt, wir müssen unbedingt auch das Tempolimit ansprechen oder das in Deutschland nicht existente Tempolimit. Hätte das energiespartechnisch so einen großen Effekt? Wahrscheinlich schon, wenn du wolltest, dass wir es ansprechen.
Das hätte einmal einen Energiespareffekt. Der liegt bei einigen Prozent des Spritverbrauchs in Deutschland und das ist eine ganze Menge. Es ist eine Maßnahme, die man völlig kostenlos einführen könnte, die auf die Verkehrssicherheit sehr positiv wirken könnte. Und ich glaube, es wäre auch eine wichtige psychologische Maßnahme. Denn wenn man sieht, Deutschland hält es noch nicht mal für nötig, so etwas Einfaches einzuführen, das weckt auch die Ansicht, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Ich würde euch gerne noch nach einem anderen Aspekt fragen, der viel diskutiert wird, nämlich Preisdeckelung. Spanien hat, wenn ich das richtig verstanden habe, so einen Energiepreisdeckel. Und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Das ist ja eigentlich dann weniger Sparanreiz, wenn man den Preis sozusagen künstlich niedrig hält, oder?
Ja, jein. Also dieses Modell hat ja einen etwas breiteren Ansatz. Also hier geht es ja wirklich um die Stromerzeugung. Also dass der Gaspreis für die Stromerzeugung für einen bestimmten Zeitraum auf ein bestimmtes Maß gedeckelt wird. Und das hat natürlich den Vorteil, dass du eine etwas größere Hebelwirkung kriegst, ne? Also weil Strom ja wie andere Produkte auch über den Markt gehandelt wird. Wir haben hier den sogenannten regulierten Stromtarif, den zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen einige haben. Ist sozusagen an die Strombörsen gekoppelt. Also jede Bewegung an den Strombörsen schlägt sich unmittelbar auf den Rechnungen nieder. Also hier gibt es ja auch immer Aufstellungen jeden Tag, wo man stundenweise sehen kann, was die Kilowattstunde kostet und dann entsprechend überlegen kann, wann man seine Waschmaschine anstellt oder nicht. Und der Hintergedanke hier war halt erstmal wirklich jetzt schnell eine Entlastung zu schaffen für Leute, die unter wirklich obszönen Rechnungen geächtzt haben und auch in Teilen von Unternehmen. Das Problem ist, es hat sich halt leider, wie das oft so ist, der Markt das im Grunde eigentlich schon wieder in weiten Teilen aufgefressen. Also dieser Effekt ist jetzt nicht so groß, wie das erhofft war, aber er ist schon spürbar.
In Deutschland sagt Robert Habeck immer, dass es auch wichtig ist, dass jetzt vor allem die Gaspreise hochgehen, weil das der beste Sparanreiz ist, wenn die Leute das im Portemonnaie merken. Wie siehst du das, Georg?
Ja, ich finde, da hat er völlig recht. Die Preise müssen ungebremst steigen können, wenn die Menschen das nicht bezahlen können. Das ist ein ganz großes soziales Problem, das ganz viele Menschen betrifft. Dann muss es Einkommensunterstützungen geben, höheres Wohngeld, andere Erleichterungen. Es gab ja auch dieses Energiegeld, das man dann bezahlen kann, dass man die Rechnungen dann auch bezahlen kann. Aber wenn die Preise gedeckelt werden, dann verringert das die Einsparanreize und vergrößert die Gefahr, dass wir plötzlich dann überhaupt kein Gas mehr haben.
Georg, Franka, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide dabei wart und dass wir diesen kleinen Vergleich machen konnten und gucken konnten, was sich Deutschland da vielleicht von Spanien abschneiden kann oder umgekehrt. Danke euch.
Jo, ja, sehr gerne.
Tschüss.
Alles klar.
Ciao.
Jo, tschüss.
Was kann sich Deutschland in Sachen Energiesparen von Spanien abgucken? Und leider ziemlich düstere Aussichten, die Thilo Spanhill aus dem Libanon geschildert hat. Das waren die beiden Themen heute in der Tag. Wie immer, Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen lesen wir sehr gerne. Und die erreichen uns am besten, wenn Sie oder ihr an dertag@deutschlandfunk.de schreibt. Danke fürs Zuhören. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und bis bald.